Herzlich willkommen zu den Fachgesprächen vom Departement Soziale Arbeit von der Fachhochschule Ost. Heute haben wir zu Gast den Steve Stieler. Herzlich willkommen.
Hallo.
Das Thema, das ich mit dem Steve würde gerne anschauen würde, ist Masi, Männer in der sozialen Arbeit. Und wir haben jetzt schon einige Fachgespräche gemacht zu Politik, Ethik, Digitalisierung, Medienkompetenz, häusliche Gewalt und so weiter und so fort. Noch nie ist mir so schwer gefallen, eine Einstiegsfrage, ein Einstiegsthema zu nehmen. Jetzt du als Fachmann, und wo dich jetzt auch schon längere Zeit mit Männern und mit Masi beschäftigt hast, könntest du mir eine Erklärung geben, wieso es mir jetzt eher schwerfällt, eine griffige, stimmige Einstiegsfrage zu machen?
Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass unter anderem das Thema gar nicht so griffig ist. Und auf der anderen Seite, wenn man sich damit beschäftigt, gleich wieder sozusagen wie so eine Schublade geschoben wird und so positioniert wird. Und in unserer Zeit, wo man immer so ein bisschen dazwischen sich positionieren muss, ist es natürlich schwierig, wenn man das Männerthema aufgreift als explizites Thema. Und ich würde vielleicht das umdrehen und hätte eine Einstiegsfrage.
Sehr gern.
Wenn ich darf. Ja,
sehr gern.
Weil ich hatte ich hatte letzte Woche ein kurzes Interview zu dem Thema und da fand ich eine sehr interessante Frage von dem Reporter oder Journalisten: Fühlen Männer anders? Und da muss man ja erstmal überlegen, fühlen Männer anders?
Aber dann müsste ich ja wissen, was fühlen die anderen. Und genau. Die anderen wären ja dann jetzt geschlechterspezifisch.
Genau. Das ist das Komplizierte. Dass, wenn man sich mit der Männerthematik beschäftigt, sich eigentlich mit der Männerthematik aus sich selbst heraus beschäftigen muss und gar nicht so in den Vergleich gehen darf. Denn wenn man in den Vergleich geht, kennt man sozusagen die andere Position, ist ja schwierig, ja auch sich anzueignen, da man jetzt selbst keine Frau oder andere Geschlechtlichkeit hat. Und B, ist es oftmals so, das Männerthema wird dann auch ja eher stigmatisiert oder abgewertet. Also es gibt so beides. Es ist so, wenn man sich mit dem Männerthema beschäftigt, ist es immer wieder eine große Frage, warum? Ihr seid doch schon bevorteilt, Hegemonie, Patriarchat etc. Warum muss man sich eigentlich mit Männern beschäftigen, wenn ihr sowieso schon eigentlich gesellschaftlich bevorteilt seid? Und gleichzeitig sich mit Männern zu beschäftigen und Männerthema zu beschäftigen und eben nicht im Vergleich, also nicht im Vergleich zu Frauen oder zu anderen, sondern versuchen, das aus sich heraus zu beschreiben. Und das macht es wirklich kompliziert. Und ich verstehe auch, dass die Einstiegsfrage gar nicht so einfach ist, da zu formulieren, weil man mit der Frage ja sich eigentlich schon positionieren muss.
Wenn ich da einhake und entlang jetzt von deiner Frage, die du gestellt bekommen hast, und die Frage, die ich im Kopf jetzt außerhalb von dem, warum tue ich mich so schwer, ist, muss ich mich mit Masi und mit dem Wesen und mit dem Charakter und auch die historischen Verläufe vom Mann auseinandersetzen, wenn ich mich mit sozialer Arbeit muss, will, sollte auseinandersetzen.
Ja, das denke ich unbedingt. Ja.
Also, da nehme ich natürlich
auch wunder. Ja. Also einerseits gibt's, also historisch gesehen gibt's ja sozusagen Arbeitsfelder, die ja sehr männlich geprägt waren. Ganze Jugendhilfe beispielsweise war eigentlich ein männliches Feld. Es hat sich in der Historie verändert. Ja. Und andererseits finde ich, also was sich nach wie vor soziale Arbeit auszeichnet, ist, dass es Arbeitsfelder gibt, wo fast ausschließlich Jungs oder Männer vorkommen. Als Klientin oder Adressaten sozialer Arbeit. Und ich finde, man muss es nicht übertreiben, dass man immer sagt, ja, ein Junge braucht einen Mann als Partner oder aber ich glaube, man muss zumindest eine Vielfalt anbieten in den professionellen Kontexten. Wenn jetzt ein Junge in einem Heim beispielsweise eher einen männlichen Part bevorzugt, dass der auch da ist. Und wir wissen zum Beispiel, dass in Heim sehr viele Jungs sind. Wir wissen auch, dass gerade Gewalttätigkeit etc. eher ein männliches Phänomen ist. und da auch männliche Sozialarbeiter und oder Sozialpädagogen zur Seite zu geben, das ist meines Erachtens eine Notwendigkeit. Weil nur über diese gleichgeschlechtlichen Kontakt ist es möglich, auch so Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Teil, der vielleicht auch ein bisschen unmodern klingt. Braucht man heute noch geschlechtshomogene Arbeit? Das ist ja fast verschwunden. Auf der anderen Seite werden zum Beispiel wieder geschlechtshomogene Schulen, werden wieder en vogue so ein bisschen. Aber die Frage, noch braucht man geschlechtshomogene Arbeit, ist es ein bisschen offen geblieben oder verschwunden? Und ich glaube, ja. Ich glaube, dass man tatsächlich immer wieder auch Räume schaffen muss, die geschlechtshomogen sind, weil da spezifische Dinge wegfallen. Das ist etwas, was tatsächlich Raum schafft für andere Begegnungen, für Veränderungen, für auch Entwicklungsprozesse im Mannsein, die man in Gang setzen kann. Und wo man umgekehrt wieder aufpassen muss, ist, es besteht die Gefahr, dadurch, dass so wenig Männer auch soziale Arbeit studieren oder Professionelle sind, sind 20% ungefähr, schätze ich, etwa ein Fünftel, dass ihnen zugeschrieben wird, dass sie per se die besseren Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen sind. Da muss man aufpassen, nur qua Geschlecht, das sind sie auf keinen Fall. Und das Zweite, was eine Grundproblematik ist, ist, dass ein Großteil der wenigen Männer einfach in Leitungspositionen landen. Dass die eben gar nicht die Klientelarbeit dann machen, was eigentlich die Idee wäre, sondern tatsächlich in Leitungspositionen landen. Und das ist ein Handicap, wo man tatsächlich aufpassen muss, dass man keine Männerförderung macht, sondern eine geschlechtsspezifische Förderung macht, wo man auch die Stärkung der Mädchen, der Frauen mit einbezieht. Also einerseits, es geht nicht einseitig, sonst ist es wirklich ein Dilemma. Und dann besetzt man noch mehr Stellen mit Männern in Leitungspositionen.
Jetzt haben wir doch eine Steilvorlage mit unglaublich vielen Themen gegeben. Mhm. Ich würde jetzt so ganz hierarchisch anfangen, abschaffen. Du bist eingestiegen so mit der Perspektive von den Adressaten, von der Zielgruppe, wo du sagst, die haben auch das Recht, eine gleichgeschlechtliche, jetzt aus der Sicht von den Männern, von den Jugendlichen, von den Kindern, auch ein gleichgeschlechtliches Gegenüber haben, um auch eine Rollenfindung haben, um auch können, wie können so geschlechtsspezifische Anforderungen aus der Gesellschaft auch können gelebt werden. Mhm. Wenn ich jetzt das nehme, die Perspektive von den Klienten, müssen wir denen nicht zwingend sagen, wir müssen aufgrund von der Ausbildung und von der Ausbildungszugänge viel mehr da forcieren. Dass Männer auch den Studiengang soziale Arbeit besetzen und der dann nachher erfolgreich auf der Basisarbeit und direkt mit diesen Menschen in der Alltagsgestaltung dann auch ausfüllen.
Das denke ich schon, dass man es forcieren muss. Aber ich glaube, man muss eben gut aufpassen. Vor 10, 15 Jahren haben wir begonnen ja mit Projekten, mehr Männer, soziale Arbeit und so weiter und so fort. Ich glaube, was es einhergehen muss, ist, dass tatsächlich das Studium auch die Auseinandersetzung bietet. Dass die Männer auch in dem Studium diese Entwicklungen machen. Auch eine Sensibilität entwickeln. Und um meine Einstiegsfrage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass Männer anders fühlen, aber anders mit Gefühlen umgehen. Und wenn das nicht auf eine reflexive Ebene kommt, dann nützt es auch nichts, wenn ich einen Mann als professionellen Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen an meiner Seite habe. Sondern ich glaube schon, es braucht auch eine gewisse Reflexivität im Mannsein, in den Kontexten, in denen sich Männer bewegen. Ansonsten bringt das nicht viel. Also nur das quantitative Mehr, das ist ja schon eine Voraussetzung, aber es bräuchte auch tatsächlich Inhalte im Studium, die teilweise vielleicht auch wieder mal geschlechtshomogen arbeiten, wo man auch in Auseinandersetzungen geht und so einen Entwicklungsprozess auch, durchaus geschlechtsspezifische Entwicklungsprozesse auch in Gang setzt.
Da würde heißen, ich setze mich aktiv auseinander mit meinem Geschlecht und wie mein Geschlecht wirkt in einem Kontext und in einem Spannungsfeld von der sozialen Arbeit. Wie könnte denn das aussehen?
Was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich auch wieder mal Momente von geschlechtshomogener Arbeit, dass die sich zumindest auch sozial männlich zugehörig führen, dass man mit ihnen zusammenarbeitet. Vor vielen Jahren habe ich immer mal Sequenzen gehabt. Und da hatten wir beispielsweise immer so eine Frage oder eine Frage, wie fühlt sich zum Beispiel Wut an? Und da merkt man schon, es geht jetzt nicht darum, das zu rationalisieren. Gut ist, wenn ich mich, wenn ich gedemütigt bin oder sowas, sondern das Gefühl zu beschreiben. Und dass man zum Beispiel mal beginnt, irgendwie auch mal reinzuhören und zu sagen, wie fühlt sich denn Wut an? Ist das heiß? Ist das kalt? Ist es im Bauch? Ist es, also diese Beschreibung alleine schon von Gefühlen, das ist etwas, was sozialisatorisch für viele sehr schwierig ist und wenn nicht erlernt wird. Und das wären zum Beispiel Zugänge, und ich finde es auch nicht so, ich will da aus der geschlechtshomogenen Arbeit jetzt auch kein Allheilmittel machen, aber ich glaube, sowas ist eigentlich nur möglich in so einem geschlechtshomogenen Kreis. Weil man darf nicht vergessen, dass dieses Mannsein ist ja auch immer wieder orientiert nach wie vor an so einer Geschlechterheterogenität. Also wenn man Männer hat, die orientieren sich natürlich auch an Frauen. Ich glaube auch, dass man umgekehrt tatsächlich überlegen müsste, sind die Arbeitsmethoden, Arbeitsweisen auch immer auch zugänglich für männliche Klientinnen und Klienten. Ich kann mal ein Beispiel sagen. Also es gibt ja sozusagen die Beratung. So wie Beratung funktioniert, dass sich da zwei Menschen an den Tisch setzen, auf dem Stuhl mit einem Glas Wasser und beraten werden, das ist ja seit einigen Jahrzehnten so. Da hat sich ja nichts geändert oder fast nichts. Jetzt weiß ich zum Beispiel aus meinen Untersuchungen zu Männerfreundschaften, dass es kaum eine schwierigere Situation gibt für Männer, sich an den Tisch zu setzen und damit konfrontiert zu werden auf die Frage, wie geht's dir? Weil sie ganz oft eigentlich gar nicht die Zeit finden oder gar nicht den Zugang finden, überhaupt darauf zu antworten. Wie geht es mir? Das heißt, die Frage ist schon bedrohlich, das Setting ist schon bedrohlich. Das ist etwas, was unbekannt ist. Und jetzt weiß man zum Beispiel aus der Freundschaftsforschung oder aus der Forschung von Beziehungen unter Männern, dass Beziehungen unter Männern immer sehr stark auch an Aktivität gekoppelt ist. Warum ist es verdammt mal nochmal nicht möglich, mal mit jemandem einen Spaziergang zu machen, einen Beratungsspaziergang zu machen? Warum muss man sich hinsetzen in Setting? Ich glaube, man muss es beides verändern. Ich glaube, man muss einerseits auch tatsächlich geschlechtsspezifisch arbeiten, man muss reflexiv werden, in dem professionellen. Auf der anderen Seite muss man aber auch überlegen, wie kann man auch Settings verändern, dass sie auch zugänglicher sind.
Könnte denn da auch heissen, dass man sagt, Methoden, die in der sozialen Arbeit eine gewisse Allgemeingültigkeit haben, Konfliktbearbeitung, Gesprächsführung, dass man die auch geschlechterspezifisch noch untersucht und dann auch schaut, wie können wir die verifizieren, wie können wir die ausdifferenzieren, nachher hinsichtlich einer ganz konkreten Alltagssituation. Ich probiere noch ganz kurz noch zu spezifizieren oder auch ein Stück weit zu fokussieren. Heute Morgen ein Seminar gehabt, wo es um Konfliktbearbeitung geht. Und wir sind natürlich nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, sehen Bewältigungsstrategien vom Sozialpädagog, vom Sozialarbeiter anders aus als von der Sozialpädagogin und der Sozialarbeiterin. Sondern wir sind mit einem übergeordneten Konstrukt. Wie kann ich mit was für einem methodischen Setting, mit was für einem methodischen Vorgehen das machen? Du würdest plädieren und verifizieren, was bedeutet da, wenn Mann-Frau, Frau-Mann.
Genau. Und auch schon da zu sensibilisieren, was begegnet mir da eigentlich? Also wenn ich also einen Konflikt habe und in Konflikt zum Beispiel klassisch männlich eher nach außen agiert wird, also auch tatsächlich verbal aggressiv werde oder auch vielleicht körperlich aggressiv werde, das zu verstehen, dass das keine Aggressivität gegen mich als Professioneller oder Professioneller ist, sondern dass es eigentlich genau das, die Bewältigungsstrategie ist, eine sehr männlich erlernte Bewältigungsstrategie ist. Das ist zum Beispiel eine riesige Herausforderung. Und das sozusagen einfach auch zu lesen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was gar nicht so einfach ist. Ich mache auch immer ein Seminar, geschlechtsspezifische Bewältigungsstrategien, wo wir genau das versuchen, wo man mal die Perspektive wechseln, wo man tatsächlich mal so Situationen schafft, wo man typisch männlich bewältigt, was man ja in Krisensituationen sehr viel stärker macht als jetzt im Alltag. Im Alltag kann man sich sehr emanzipiert verhalten. Aber in Krisensituationen ist man ja doch eher wieder zurückgeworfen auf das, was man so mitbringt. Und dann kommen Strategien heraus, die irritieren. Und diese Irritationen, die oftmals in solchen Situationen geschlechtsspezifisch eher geprägt sind, nicht als Abwehr zu degradieren oder als Widerstand, sondern einfach mal zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt die Bewältigungsstrategie, die Person mir gegenüber erlernt hat. Ich verstehe sie jetzt nicht, ich kann sie vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Das ist natürlich schwieriger, gerade in geschlechtsheterogenen Beratungskontexten. Ja, also das ist genau so ein Teil, der, wo ich sagen würde, da könnte man gut einhaken.
Ich probiere mal so noch ein Klischee mit einbeziehen entlang von deinen Äußerungen. Jetzt verlangst du auch hinsichtlich einer gelingenden Sozialarbeit die Auseinandersetzung mit mir als Mann, nämlich auch entlang von meiner Geschlechterrolle, wo komme ich biografisch her, was habe ich in meinem soziologischen Bereich mitbekommen, was habe ich für Bilder mitbekommen. Ja. Und jetzt ist so das Klischee, dass man sagt, ja, Männer wollen sich genau nicht so reflektieren und so auf diese Ebene einlassen. Und dass da allenfalls auch verhindert, sich in die Berufslogik und in die Berufsanforderung von der sozialen Arbeit überhaupt einzuladen. Das sind ja dann so die Zuschreibungen, wo es dann eher um die Gefühlsebene geht, auf die emotionale Ebene geht und man eher sagt, da ist jetzt wirklich nichts für mich.
Ja, da hast du schon recht. Also ich glaube schon, dass dieses Klischee stimmt ja auch. Und es ist ja auch nicht umsonst, laufen ja solche Werbekampagnen für mehr Männer soziale Arbeit oder mehr Männer in Pädagogik, immer mit solchen Freizeitaktivitäten beispielsweise. Ja, ich bin ein Superheld, ich kann Bungee springen und trotzdem in einer Klasse unterrichten oder Sozialarbeit machen. Also das ist ja schon, da habe ich auch ein bisschen Mühe, das mit so geschlechtsspezifisch anzusprechen, weil ich glaube, man muss schon deutlich machen, dass es gewisse Anforderungen gibt. Und soziale Arbeit braucht erstmal unabhängig von Geschlecht eine Reflexivität. Ohne eine Reflexivität kann ich keine gute professionelle Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin werden. Das braucht es einfach vom Grundgedanken her. Umgekehrt gibt es eben meines Erachtens aber gerade in der sozialen Arbeit sehr viele Anschlussstellen. Also nicht umsonst nehmen ja Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen immer so eine Allrounder-Stelle ein. Die müssen gut Fußball spielen können, rechnen können, etc. pp. Und diese Sachen anzusprechen, die wären zum Beispiel viel sinnvoller, denke ich. Und nicht umsonst sind insbesondere Berufsumsteiger ja bei uns. Weil die haben einen Entwicklungsprozess gemacht, die haben vielleicht KV gemacht und haben gemerkt, das ist es nicht. Und die kommen mit einer ganz anderen Motivation hierher. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sagen muss, vielleicht ist es oftmals nicht der erste Weg. Und das ist vielleicht auch was Männliches, dass man in Anführungsstrichen Umwege braucht, um zu etwas zu kommen. Gerade wenn es irgendwie Berufe sind wie soziale Arbeit. Und da eher sensibel zu sein und zu sagen, wenn es Neuorientierung gibt bei Männern, dass da soziale Arbeit als eine Möglichkeit präsent ist für eine Neuorientierung. Weil die Neuorientierung oftmals eben etwas ist, was eben weggeht von den typisch Männlichen.
Die Neuorientierung heisst ja, ich muss mich auch auseinandersetzen, warum ist soziale Arbeit zu einem Beruf geworden, der mehrheitlich von Frauen ausgeübt wird. Ich weigere mich ein Stück weit zu sagen, soziale Arbeit ist ein Frauenberuf.
Nein, ist es nicht.
Sondern ist ein Beruf, der mehrheitlich durch Frauen ausgeübt wird. Heisst das nicht, wir müssen uns auch mit dem beschäftigen, warum die Dynamik so eingetreten ist, jetzt über lange Jahre, dass vor allem Frauen auch die Berufung und den Zugang zu sozialer Arbeit gefunden haben. Ja. Also muss ich mich nicht mit dem auseinandersetzen, um überhaupt können auf den Punkt zu kommen, wie bringen wir es dazu, dass Männer wieder eine Wertschöpfung für sich und für ihre Karrierebildung und für ihre berufliche Ausrichtung in der sozialen Arbeit finden.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist schon, aber das ist natürlich eine tricky Aufgabe, wie man das gestalten kann.
Du ja da.
Ja, und ich glaube, das ist ein zweiseitiger Prozess, auch dort. Ja, also ich finde, diese ganze Berufsorientierung in der Schule und überhaupt, glaube ich, auch, dass nach wie vor auch noch Schule ja tatsächlich unheimlich geschlechtsspezifisch, geschlechtstypisch agiert. Und das ist natürlich, das ist etwas, was genau dazu führt, dass eben die Jungs eine Vorstellung haben von dem Sozialen, was mädchenhaft ist, und die Mädchen von Technik und anderen sozusagen Vorstellungen haben, die es irgendwie jungenhaft ist. Und ich glaube, das Kernelement ist tatsächlich, dass da eigentlich Veränderungen in dieser institutionellen Erziehung stattfinden müssten. Ja, und ich meine, alle, die jetzt wissen, dass die Kinderfestvorbereitung ist, da muss man sagen, im Jahre 2024 kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas noch möglich ist. Ja, dass die Kinder dann irgendwie, die Mädchen gehen in Röcken und weiße Röcke und weiße Schuhe und die Jungs und die Mädchen machen ihre Kleider selbst und die Jungs kriegen es gestellt. Also das sind genau solche Mechanismen, wo ich natürlich Schübe kriege.
Ja. Und erlebst du die noch so explizit
2024? Gerade aktuell, mit meinen beiden Töchtern, gerade aktuell. Wo man sagt, das ist genau das, warum es eben nicht dazu kommt, warum es nicht einen Perspektivwechsel gibt, warum immer wieder auch so wie geschlechtsspezifische Platzierungen stattfinden, ja, und ich denke, in den Familien passiert da viel, da ist auch viel möglich, ja, nicht umsonst sind auch ganz oft die jungen Männer, die hier soziale Arbeit studieren, eigentlich in Kontakt über die Familien, wo jemand selbst Vater, Onkel, Tante soziale Arbeit studieren. Da diese Erfahrungshintergründe, die bringen einen zum Beispiel, die bringen ja junge Männer auch hierher.
Würde aber heißen, dass wir ja nur ein Spiegelbild sind von dem, was Zuweisungen an Männer und an Frauen, an Buben und an Mädchen grundsätzlich in der Gesellschaft passiert, spiegeln wir nachher auch im Studium und hinsichtlich der beruflichen Findung. Mhm. Und es ist ja nicht etwas wahnsinnig Spezielles, was da passiert, sondern würde man ja sagen, könnte man überall feststellen, in allen Studienrichtungen, wo eher dann frauenlastig sind oder eher männerlastig sind.
Ja.
Was würde da jetzt konkret bedeuten, hinsichtlich der Gewinnung von Männern in anderen Studienrichtungen, wo zurzeit aktuell noch mehrheitlich durch Frauen ausgeübt wird?
Ich glaube, das bedeutet, dass man für beide Geschlechter, also sie in ihren Interessen und Kompetenzen stärkt, die sie mitbringen. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass per se Jungs unsozialer sind, sondern dass sie manchmal einfach ein anderes soziales Verhalten zueinander zeigen, was dann wieder von anderen gelesen wird als unsozial. Und das ist, glaube ich, sowas, dass man eben tatsächlich sie zum Beispiel stärkt im sozialen Verhalten, was vielleicht auch erstmal eine andere Deutung mit sich bringt. Und wir dürfen nicht vergessen, und das ist tatsächlich so, dass das Beziehungsthema, das soziale Thema, ich sage es immer ein bisschen salopp, in Anführungsstrichen, weiblich besetzt ist.
Also Beziehungsgestaltung.
Die Beziehungsgestaltung Empathie. Ist, was eine gute Beziehungsgestaltung ist, was ein gutes Sozialverhalten ist, ist ausnahmsweise muss man sagen, gesellschaftlich weiblich geprägt. Da gibt es einen weiblichen Beziehungsmaßstab, in Anführungsstrichen. Und dann fallen natürlich Sozialverhalten von Jungs durch. Oder eine andere Beziehungsgestaltung entspricht nicht dem Maßstab, den man eigentlich hätte gerne. Und das ist, glaube ich, etwas, das man viel früher diskutieren muss. Ja, viel früher sich auch damit auseinandersetzen muss. Und das zu lesen, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Weil das bedeutet eben auch, dass man zum Beispiel in Unterricht, in der Schule weniger Zuordnungen macht, sondern die Zuordnungen selbst zustande kommen lässt.
Müssen wir denn nicht andere Bilder von den Berufsfeldern verlangen?
Ja.
Dass man sagt, Reflexionsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, ja. Empathie und. Dass man auch sagt, Durchhaltewille.
Genau.
Herausfordernd, die Berufssituation. Genau.
Das ist ja ein ganz altes Thema. Winter Wilms und Bönig und sowas in 80er Jahren begonnen. Also in 80er Jahren begonnen ja beispielsweise Begriffe auch umzudeuten. Ja, also ist das jetzt zum Beispiel ein aggressives Verhalten oder ist es eine hohe Aktivität, die Person zeigt? Also auch genau was du sagst. Also gibt's da auch eine Seite wie Durchhaltevermögen? Gibt's da auch eine Seite wie dranbleiben? Gibt's da auch eine Seite wie, ja, dass das vielleicht kein Starrsinn ist, sondern wirklich auch erstmal am frischen positiv besetzte Eigenschaft ist. Ja? Weil ich finde zum Beispiel, was man wahrscheinlich bei vielen Männern lernen kann, ist eine Distanz. Also was sie zum Beispiel mitbringen, ist ja oftmals erstmal, sie sind ja emotional vielleicht gar nicht so sehr gebunden. Und das wäre ja im Grunde, könnte man sagen, eigentlich bringen sie ja eine gute professionelle Distanz mit zu den Themen. Können sich vielleicht auch besser abgrenzen zu den ganzen schweren Themen, die man ja da immer wieder erlebt. Also das ist genau so ein Moment, wo ich sagen würde, ja, unbedingt, wirklich sich zu überlegen, was gibt's da für Zuschreibungen und sind das immer sozusagen so Negativzuschreibungen, die man zumindest negativ deutet, oder sind es tatsächlich auch Zuschreibungen möglich, die ja eher positiv gedeutet werden?
Ich stehe nicht vor drin, wenn man sagt, komm, wir nehmen uns doch aus Recht raus, sogenannte männliche Attribute. Mhm. Auch in der Umschreibung von Anforderungen, von beruflichen Kontext zu definieren, dass dann noch ein anderes Geschlecht sagt, ja, aber da haben wir auch. Und wir wehren uns ein Stück weit dagegen, nicht auch strukturiert sein, nicht auch können eine professionelle Distanz.
Da würde ich ein bisschen widersprechen. Mir geht es nicht darum, männliche Attribute stark zu machen. Sondern mir geht es darum, sozusagen negative Konnotation rauszunehmen. Ich finde eben auch genau das Recht, dass eben auch ein junges Mädchen, was eben sehr robust ist, was auch wirklich sehr vielleicht körperlich ist, auch das Recht hat, nicht eine Zuschreibung zu bekommen, dass sie jetzt irgendwie burschikos ist. Ja, und also, sondern ich würde eher sagen, wir müssen schauen, dass diese ganzen Zuschreibungen auch mal ein bisschen überdacht werden. Stimmen die eigentlich noch oder braucht es was anderes? Und ich finde, ja, und da gebe ich dir, zum Beispiel, wenn wir bei Durchhaltevermögen bleiben, das hat erstmal gar nicht mit dem Geschlecht zu tun. Mhm. Ja, aber es ist was anderes, als wenn ich die ganze Zeit auf Empathie rumtrample. Ja, und man weiß ja zum Beispiel aus der Männerberatung, dass, wenn es Beratung heißt, haben sie Mühe, wenn es Coaching heißt, haben sie keine Mühe. Und das ist ja so ein Beispiel. Ich glaube, man muss auch keine Mogelpackung daraus machen, das darf man auf keinen Fall. Aber zu überlegen, was sind denn Zugänge, was sind auch sprachliche Zugänge zu solchen Begriffen und wo kommen die, und wo ist aber auch kein Ausschluss dadurch. Ich möchte nicht dazu sagen, das wäre wirklich falsch verstanden werden, wenn ich jetzt einen Ausschluss dadurch kreieren würde und sagen würde, oder eine Umdeutung. Soziale Arbeit ist nicht mehr reflexiv beispielsweise. Das würde ich überhaupt nicht wollen, im Gegenteil. Da würde ich mich sogar wehren. Aber ich würde aber umgekehrt sagen, hängen wir nicht noch sehr stark in so einem ja fast alten Image
als soziale Arbeit.
Also soziale Arbeit hat sich doch auch verändert diesbezüglich. Massiv. Weißt, und auch, also auch jetzt zum Beispiel auch mit den neuen digitalen Zugängen und so weiter. Also das ist auch eine Riesenchance, tatsächlich auch gerade wieder im Hinblick auf eher anführungsweise männliche Zugänge, wieder Zugänge zu schaffen. Mhm. Also man kann doch die soziale Arbeit gar nicht machen, ohne jetzt zum Beispiel auch mit neuen Medien zu denken, mit Digitalisierung zu denken.
Mhm. Der ganz Transformationsprozess, wo wir hinsichtlich der Digitalität sind, auf den komme ich noch. Ist sicher noch etwas, was ich mit dir möchte anschauen. Ich habe gestern noch mit jemandem geredet und habe gesagt, ich habe heute ein Fachgespräch mit dir, wo es um Masi, um Masi auch in der sozialen Arbeit ist. Und der kommt nicht von der sozialen Arbeit. Und er hat gesagt, du musst ihn unbedingt fragen, ob nicht ein Stück weit der ganze Prozess, die Auseinandersetzung mit Geschlechtlichkeit, mit Gender, dazu führt, dass es gar keine wirkliche Trennschärfe mehr gibt zwischen den Geschlechtern. Also, man probiert alles so ein bisschen zu verwischen. Mhm. Und hat damals aufgenommen und hat gedacht, ja, ich schaue mal, stelle ihn ins Rat von der sozialen Arbeit da. Und dann habe ich auch gemerkt, es ist eigentlich nicht mehr wirklich ersichtlich, was suche ich. Es ist wie gar nicht mehr wirklich relevant.
Ja.
Oder? Und du sagst, mal, eigentlich müsste ja ein Team, wenn möglich sein, gemischt sein, Geschlechter gemischt sein, es müsste verschiedene Rollen können ausfüllen können, und. Wenn man aber die Stille ins Kasten, dann verfließt alles so. Genau. Ich getraut sich gar nicht mehr eine Schärfe, eine geschlechtliche Schärfe.
Ja. Also es ist tatsächlich so, und das ist, und das mag in manchen Bereichen gut sein, aber wir haben, also diese Geschlechternivellierung, die funktioniert noch in der Annonce. spätestens, wenn man mit Adressaten sozialer Arbeit in einem ganz normalen sozialpädagogischen Alltag beispielsweise zu tun hat, funktioniert das nicht mehr. Weil da wird man nämlich nicht als geschlechternivellierte Person angesprochen, sondern da wird man als, was weiß ich, als der Stefan angesprochen oder Steve oder als jemand anders. Also das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass man in sozusagen auf der Oberfläche eine Nivellierung eigentlich hat, aber in dem konkreten Miteinander sein und tun spielt das eine hochrelevante Rolle. Und das ist, und ich verstehe auch solche Entwicklungen, die finde ich auch wichtig, dass man auch die Zugänge schafft, aber da bin ich auch teilweise auch kritisch, muss ich sagen. Also es ist ja heute nicht mehr erlaubt zu sagen, ich suche einen Mann. Und es darf ja keine Stellenausschreibung mehr sein. Ist ja sozusagen eine Diskriminierung. Umgekehrt ist es natürlich auch eine Diskriminierung, wenn sich ganz viele Frauen darauf bewerben und man weiß eigentlich, man sucht einen Mann für seine Wohngruppe. Ja, und nimmt auch einen Mann, wenn sich einer bewirbt. Wenn sich keiner bewirbt, nimmt man eine Frau. Und es geht nicht darum, jetzt diese Zweigeschlechtlichkeit festzuschreiben. Im Gegenteil. Das ist genau die Erwartung, die ich habe an die reflexiven Männer in der sozialen Arbeit, dass sie eben genau das auflösen. Dass sie eben nicht mehr die sind, die immer nur im Heim die Lampe reparieren, wenn meine Lampe kaputt ist. Sondern genau diese Stereotypen auflösen. Und da haben sie eine riesige Funktion. Aber wenn man so tut, eben bei den Stellenausschreibungen, das hat gar keinen, ist eigentlich egal, wer da kommt.
Dann ist es trotzdem, du sagst, ist egal, wer kommt, würde ich jetzt auch so im ganzen Verlauf, gerade auch mit Fachkräftemangel, sagen, okay, oder? Hauptsache, wir haben eine Fachperson, wo gewisse Kompetenzen aus dem Beruf oder aus der Berufslogik mitbringen. Und wenn ich jetzt noch in andere Ecke gehe, ich erlebe natürlich auch in ganz vielen Praxisfelder, Handlungsfelder, wo der Mann per se schon unter einem Generalverdacht steht.
Ja.
Also wenn es um Kinderarbeit geht, oder wenn es um Arbeit mit Menschen mit einer Beeinträchtigung geht, und da innen muss Hygiene, Intimspflege und.
Ja.
Nicht ausgesprochen, nicht irgendwo, aber der Generalverdacht.
Den gibt es einerseits, das sind genau eine Auseinandersetzung, die auch wirklich schwierig zu führen ist. Auch mit Kolleginnen, Kollegen, die auch Missbrauch und sexuellen Missbrauch vertreten, wo immer wieder auch die Mehrheit eigentlich, es sind mehr Männer gewaltig, es gehen sexuellen Missbrauch, aber es ist nun mehr. Es sind nicht die Männer. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch mit männlichen Studenten festgestellt habe oder mit Studenten festgestellt habe, dass sie auch eine hohe Verunsicherung in der Ausübung ihrer Tätigkeit fühlen. Und eigentlich sozusagen immer wieder auch verwiesen werden auf eine nicht empathische Rolle. Also kann ich das kleine Mädchen, was da jetzt hingefallen ist und sich das Knie aufgeschlagen hat, kann ich das in den Arm nehmen? Nein. Als Mann, professioneller, nein. Und dann stehe ich da als empathischer, professioneller Sozialarbeiter und nein. Und das ist natürlich genau ein Widerspruch. Eigentlich das, was wir gerade darüber reden, dass man sagt, man versucht auch an die Gefühle heranzuführen, man versucht auch reflexiv zu werden. Und dann gibt es genau eben den Moment, wo man wieder verwiesen wird, eigentlich, wenn man das brutal sagt, auf einen Täterverdacht.
Und dort dann würde ich. Wir haben da erst gerade letztens in einem Seminar, wo es hinsichtlich um Wertigkeiten geht, bezüglich Ausformulierung und Ausgestaltung von professioneller Nähe. Und die Frage ist dann wie gewesen, weil wir sind in einem Setting, wo man einen Lebensraum, einen nachhaltigen Lebensraum zur Verfügung stellt, wo in einem Betreuungssetting halt einfach ist, weil die Kinder keine andere Möglichkeit haben. Die sind nicht in einem Familiensystem aufgewachsen, sondern die sind angewiesen auf die professionellen Bezugspersonen, weil sie haben keine.
Ja.
Und jetzt passiert genau das, was du sagst. Ja. Eines von diesen Bezugspersonen, eines von diesen Kindern, wo jetzt wirklich in einer herausfordernden Situation ist und körperliche Nähe braucht. Eine Umarmung. Und jetzt ist wie die Frage, lasse ich das Kind emotional verdursten? Mhm. Oder nehme ich da auch ein Stück weit mein professionelles Verständnis, den als Mann, mhm. wahr, und biete dem Kind, wenn ich auch sonst als Vater machen, mhm. als Götti machen, das Kind in die Arme.
Ja.
Und du sagst zu Recht, als Mann machst du das nicht.
Ja, und wenn man das jetzt weiterdenkt, was du beschreibst, ja, produzieren wir eigentlich bei unseren Adressaten oder Klienten eigentlich ein total stereotypes Bild. Also eigentlich bräuchten sie viel mehr von dem, von der Nähe, oftmals von den Emotionen, von der Vielfalt an Emotionen. Mir geht's ja eher um die Vielfalt anzubieten. Was sich die Kinder nehmen, das müssen sie aussuchen können. Aber wenn man die Vielfalt nicht anbietet und wenn man genau eben das so beschreibt und dann ist wieder die empathische Erzieherin da, die nimmt einen in den Arm, aber die ganzen Männlichen, die sind immer so abweisend. Was nehme ich denn da mit in meinem Leben? Genau, da nehme ich ein Bild mit aus den 1980er Jahren, wo klar war, wie die Familie funktioniert. Und ich glaube, finde ich ein ganz wichtiges Beispiel, was du da beschreibst. Also produzieren wir da nicht eigentlich nochmal in gewisser Hinsicht auch Defizite? Also bereiten wir tatsächlich unsere Klienten und Adressaten in solchen Kontexten auf so eine geschlechterdifferente, geschlechterheterogene Umgang miteinander vor oder leben wir da nicht wieder etwas vor, was sehr geschlechtstypisch ist, was sie dann auch mitnehmen? Ja, ich weiß selbst, wie stark und prägend diese, gerade bei Kindern ist diese primäre Sozialisation, auch wenn sie im Heim sind oder das ist was sehr Prägendes. Und das ist das Bild, was sie dann mitnehmen. Und da, glaube ich, da produzieren wir selber auch gewisse Defizite.
Ein Student hat Ihnen gesagt, schauen Sie mal, Herr Riebler, ich würde in keinem Fall, würde ich die Grenze von Körperlichkeit überschreiten, obwohl ich gefühlsmässig denke, hey,
genau.
Jetzt nehmen Sie einfach in die Arme. Also das heisst, da, wo die Profession ausmacht, kann ich ja gar nicht ausleben. Da, wo Sie sagen, Herr Riebler, Sie müssen die Nähe, die professionelle Nähe auch entsprechend zur Verfügung stellen, da kann ich gar nicht, weil ich höre den gerade in einem sogar strafrechtlichen Kontext.
Ja, und das ist wirklich ein Dilemma. Und da ist auch eine Ungleichbehandlung. Also wie gesagt, ich finde auch, das kann auch in anderen Situationen vorkommen. Ja. Und wir müssen und ich finde, da ist ganz schwierig, auch einen offenen Diskurs mal zu führen, also insbesondere auch als Mann zu führen, ist da einfach eine schwierige Möglichkeit. Und ich glaube, auch die ganze Diskussion um Schutzkonzepte in sozialen Arbeit, da bin ich von überzeugt, man kann es auch anders regeln. Ich glaube, dass es möglich ist, gerade in Teams, in hochprofessionellen Teams, Schutzkonzepte zu entwickeln, die das nicht ausschließen. Ja. Also ich meine, wir reden seit 15, 20 Jahren von engagierter Vaterschaft, von empathischer Vaterschaft, von allem drum und dran. Also das ist so ein bisschen, also wir entwickeln sozusagen eigentlich, die viel Nähe bräuchten, kriegen eigentlich wenig. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es ein gesellschaftliches Prinzip geworden. Ja, also sie sollen empathisch sein, sie sollen gefühlvoll sein, sie sollen genau das bieten. Und das ist, glaube ich, und da gibt's Entwicklungsstränge, die laufen so ein bisschen auseinander. Ja, zwischen sozialer Arbeit und zwischen dem, was eigentlich propagiert wird gesellschaftlich.
Nochmal ganz kurz zu dem. Wenn ich zurückblicke, wo ich noch geshootet habe, in den Ende 60er Jahren. Da hat der Trainer mit uns duscht. Da war es klar gewesen, dass der Trainer bei uns in der Umkleidekabine sich umgezogen hat, mit uns duscht hat, geschaut hat sogar, kommen da mit trockenen Haaren raus. Also einfach in einer gewissen Selbstverständlichkeit. Ich glaube, heutzutage absolut unmöglich.
Ja.
Absolut unmöglich. Ja. Und jetzt so die Frage, da wo du sagst, wir können ja nicht nur einfach auf der sozialen Arbeit das Thema aufnehmen und dann probieren, das zu gestalten, sondern wir müssen das gesellschaftlich anschauen. Also müssen wir nicht überhaupt über, was entwickelt sich da hinsichtlich Rolle, hinsichtlich Masi in ganz in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontext, müssen wir nicht dort anfangen?
Ja, schwierige Frage, bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich glaube nicht, dass sozusagen die soziale Arbeit jetzt Diskurse aufmachen sollte, die jetzt gesellschaftlich weniger relevant angesehen werden. Also es ist ja ein bisschen so ein Phänomen, was man ja hat. Es gibt es, eigentlich sind alle individualisiert und sexuell befreit, aber Sexualität ist etwas, was eigentlich verdeckt nur noch stattfindet. Ja, also das ist ja so die gegenläufige Bewegung. Ich glaube nicht, dass man da sozusagen die soziale Arbeit da alles anreißen kann. Aber was ich eben wichtiger finde, was ich vorhin sagte, ist eben, dass wenn es aber sozusagen so Entwicklungen gibt, wie empathisches Mannsein, empathische Vaterschaft, die auch tatsächlich mitzugehen. Ich glaube, man muss sich heute als Vater stark erklären, wenn man nicht zur Geburt mit dazu geht. Ich glaube, das ist, da hat man eine ziemliche Begründungspflicht, wenn man das nicht mitmacht. Also da, aber was heißt denn das? Was heißt denn das auch für soziale Arbeit? Ja, das ist so ein bisschen wie, alle machen irgendwie ein freiwilliges soziales Jahr oder machen irgendwie noch eine Weltreise und die am meisten Entwicklungszeit bräuchten, unsere Klientinnen und Assistenten, die müssen zack, 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 alles hintereinander machen. Also ich glaube, wir teilweise würde ich sagen, wir entwickeln fast wie so eine Sonderwelt, die immer weiter sich auch entfernt von dem eigentlich realen Leben. Wie leben denn Familien? Nicht mal jetzt irgendwie Wohlstandsfamilien, sondern wie leben denn normale Familien miteinander? Dass wir da eigentlich eher dranbleiben und nochmal überlegen, wie schaut das denn aus? Was gibt's denn da? Und ich glaube, da gibt's meines Erachtens kaum noch einen Vater, der emotional so entfernt ist, dass er sein Kind nicht in den Arm nimmt. Ja, oder Großväter nicht ihre Enkel in den Arm nehmen. Also das sind so, also dieses Engagierte schafft ja auch ein neues Verhältnis zu den Kindern, auch ein neues emotionales Verhältnis. Nicht umsonst, auch wenn es sehr wenig ist, sind diese 2 Wochen Vaterschaftsurlaub, eine der Hauptbegründungen ist, sie sollen eine emotionale Bindung zu ihren Kindern aufnehmen. Ja, und das ist, glaube ich, eher so, wo ich sage, ich würde jetzt nicht denken, dass wir jetzt so große Diskurse aufmachen sollen, wie leben wir Sexualität oder wie, also, sondern, glaube ich, es würde schon ausreichen, wenn wir die gesellschaftlichen Entwicklungen, die gerade laufen, wo sich auch Veränderungen einstellen, wie wir die transformieren tatsächlich auch in soziale Arbeit, gerade im Kontext von stationärer sozialer Arbeit, wo Kinder lange leben, wo Jugendliche lange leben, wo auch Erwachsene lange leben. Also da merke ich, da geht das auseinander. Da werden diese 2 Welten geschaffen. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, schon genug zu tun, wenn wir uns darum kümmern würden.
Definitiv. Und ich würde jetzt auch das Fass nicht auch noch aufmachen, wenn es um so existenzielle oder eigene Entwicklungsbereich wie Sexualität geht. Du hast ja das Buch herausgegeben. Mhm. Männer in der sozialen Arbeit, Schweizer Einblicke. Hast auch Texte zugeschrieben und hast gesehen, ein Diagramm, wie sich die Verteilung zwischen Mann und Frau, früher noch OHR und dann OSSA, so entwickelt hat. Und es gibt, glaube ich, ganz wenig Jahrgänge, wo es gleich war. Mhm. Da ist jetzt Bachelor-Ausbildung oder Grundausbildung. Mhm. Gibt es auch eine Aussage hinsichtlich der Weiterbildung? Und ich sage dir noch, warum ich frage. Mein Erlebnis ist, je höher Managementaufgaben sind, je höher Führungsaufgaben sind, desto mehr kommen wieder Männer,
ja, genau,
werden sichtbar.
Ja.
In der sozialen Arbeit, ja, in den Organisationen von der sozialen Arbeit. Ja. Ist das da Ihnen auch erforscht worden? Haben Sie das auch thematisiert? Oder ist es einfach eine logische Folge hinsichtlich dem Führungsanspruch und Masi?
Also ich würde nicht von einer logischen Folge sprechen, weil das wäre mir ein bisschen zu naturalistisch, dass man sozusagen automatisch, nur weil man Mann ist, auch den Führungsanspruch hätte. Also ich weiß, dass damals, wo wir das gemacht haben, also wie gesagt, 20-25%, es gibt Männer in der sozialen Arbeit und 75% der Leitungsstellen sind männlich. Also das ist tatsächlich so ein Phänomen. Und wenn man aber mal tatsächlich sich mit den Männern in der sozialen Arbeit unterhalten hat, taucht immer auch wieder so ein bisschen was wie eine Hilflosigkeit auf. Das ist gar kein Alibi, aber so, dass sie auch so reingeschoben werden. Also, wer macht Teamchef jetzt? Es gibt einen Mann und 5 Frauen. Alle 5 Frauen gucken den Mann an. Also, und das sind so Situationen, deswegen sage ich ja, also ich glaube, dass es wirklich auch eine Stärkung der Frauen in der sozialen Arbeit braucht. Also es geht nicht sozusagen über die Männer, dass man nur die Männer fördert oder stärkt und reflexiv, sondern man muss den Frauen auch wirklich nochmal sagen, ihr habt das auch drauf. Ihr könnt es genauso gut. Also ihr müsst nicht immer drauf warten, dass die Männer Dinge abnehmen und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas, und da weiß ich mir gar nicht, ob wir das auch tun im Studium beispielsweise, ob wir die Frauen auch in ihren Kompetenzen stärken. Oder ob wir sozusagen eigentlich nur das, was schon da ist, so ein bisschen weiter ausbauen. Oder, weißt du, und das ist der Teil, wo ich sage, ja, also ich finde, was du sagst, ist richtig. Wir haben da, und die kommen dann wieder die Männer hier zur Weiterbildung. Ja, also ich habe da jetzt keine Statistik, aber ich weiß ja, wen ich alle 3-4 Jahre nach dem Bachelorabschluss sehe mit Leiten von Teams. Das ist nicht ein Viertel der Männer. Ja, also das sind einfach mehr. Ja. Und das ist der Teil, wo ich sage, ja, also wir müssen uns auch im Studium, in unserer Ausbildung wirklich gut überlegen, wie wir auch Frauen stärken, wie wir auch, beispielsweise auch dieses Führen und Leiten vielleicht auch ein Thema schon im Bachelor ist. Und das Führen und Leiten-Thema nicht sozusagen eigentlich so wieder dann geschlechtsspezifisch zuschreiben, dann kommt eben genau die Dinge zusammen, dass man sagt, wenn ich jetzt geschlechtsspezifisch erzogen worden bin, das merkt man ja auch hier im Studium. Mein Lieblingsbeispiel ist, es sitzen 120 im großen Hörsaal, davon sind 20 Männer, Redebeiträge 80%. Ja, das ist ja etwas, was jetzt gar nicht böse gemeint ist. Es ist weder von den Männern, das ist genau das Metier, wo sie sich auch auskennen, wo sie sich sicher fühlen. Ob die inhaltlich sinnvoll sind, die Beiträge lassen wir mal zur Seite. Aber das ist ihr Metier. Und da auch die Mitstudierenden zu stärken und zu sagen, überlasst das doch nicht den Männern. Ihr habt doch teilweise viel mehr zu sagen. Also diesen Teil, der geht bloß mit beiden, dass man wirklich sie stärkt und gleichzeitig auch die Männer bestärkt, dass sie eben nicht nur diesen Raum brauchen, das Raumgreifende und die Auftrittsfläche, sondern dass man vielleicht auch mal möglich ist, dass nicht die Frauen den Flipchart-Plakat schreiben, sondern sie vielleicht auch mal schreiben. Das sind so ganz kleine Dinge. Und wenn wir das schaffen, schon während des Studiums, dann ist es, glaube ich, auch einfacher zu sagen, dann sind auch Frauen bereit, da Verantwortung zu nehmen. Und ich meine, wir haben eigentlich unheimlich gute Voraussetzungen. Ich meine, wo kann man denn Karriere machen mit einer Teilzeitstelle? Wo kann man so gut Karriere machen mit einer 70-80% Stelle? Das ist so meines Erachtens ein Aushängeschild von sozialer Arbeit.
Heißt, eine gelingende und eine erfolgsorientierte Arbeit oder Gewinnung von Männern in der sozialen Arbeit wird zuerst mal heissen, gelingende Frauenarbeit zu machen.
Ja, auch. Vor ein paar Jahren gab es von Männer.ca wieder so ein Programm, gefördert vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung, wo es genau wieder darum ging, wir wollen mehr Männer. Wo wir diskutiert haben, wo ich gesagt habe, nein, da machen wir nicht mit. Und mir reicht es nicht aus, wenn wir einfach mehr Männer haben. Sondern ich finde, man muss eben genau beide stärken. Man muss auch die Mädchen in Kindergruppe, im Schulischen stärken, dass sie den Raum nicht den Jungs überlassen. Weil das ist sozusagen, solange sie den Raum haben und den Raum einnehmen können, ist das schön und gut. Aber das eben die nicht überlassen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die man gar nicht sozusagen nur den oder dem Geschlecht zuschreibt, sondern ich glaube, muss man beide mit einbeziehen. Und wenn die Jungs eben nicht mehr den Raum so haben, dann sind sie auch gefordert, sich andere Räume zu erschließen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Teil, den man hat. Und was ich wichtig finde, ist auch nochmal so ein Bild, wo meines Erachtens gerade die aus Basel, also Andrea Mayhofer und Kolleginnen, sehr viel Arbeit geleistet haben. Es gibt nicht mehr den typischen Mann, den traditionellen oder den aufgeschlossenen und sowas, sondern im Prinzip sagen sie, und das finde ich nach wie vor, es gibt sozusagen immer eine Gleichzeitigkeit von Wandel und Beharrungsvermögen. Und wenn ich bei mir schaue oder wenn du vielleicht bei dir schaust, ja, in manchen Bereichen ist man emanzipiert, da unterstützt man, in manchen Bereichen ist man total traditionell. Also es gibt nicht sozusagen das Traditionelle, sondern es ist bei uns drinnen gibt es beide Anteile. Und diese Zuschreibung, und ich finde aber, man muss eben die Möglichkeit geben, dass die Teile auch unterschiedlich bedient werden und auch wachsen können. Ja, und da muss man unbedingt die Mädchen stärken, unbedingt die Frauen stärken in dem, was es ist. Und da auch vielleicht auch wieder andere Auseinandersetzungsformen entgegen dem, was ich vorhin gesagt habe, nicht nur geschlechtshomogen zu machen, sondern das reicht ja nicht aus, sondern man muss das Geschlechtshomogene wieder zusammenführen.
Du hast vorhin noch gesagt, Räume und Räume gestalten, und ich möchte jetzt so einen Abschluss ruhig, schau auf die Uhr, es rasant vorbeigegangen, wirklich sehr schnell vorbeigegangen, würde aber trotzdem das Thema noch aufnehmen. Stehen wir nicht gerade auch hinsichtlich Masi, einfach mal ganz grundsätzlich, aber auch Masi im Berufsfeld, in der Handlungsfeld der sozialen Arbeit, jetzt im Zusammenhang mit der digitalen Transformation. Nicht einfach mal ganz an einem anderen Ort, an einem Wendepunkt. Ich probiere es an zwei ganz knappen Beispielen noch zu sagen. Das eine ist, so das Entwickeln von auch Rollenbilder hinsichtlich Sexualität, oder? Also, wie schnell komme ich jetzt über die digitalisierten Medien auf zum Beispiel pornografische Bilder? Dort werden die Rollen vermittelt, oder? Wo sehr reduziert sind, wo auch sehr an einem anderen, Wertekatalog folgen. Also, so da, dass man sehr schnell da innen auch zugeschriebene Rollen überkommt, wo reduziert, vereinfacht ist. Und auf der anderen Seite, das digital als technologisches Konstrukt, oder, wo wahnsinnig faszinierend ist, wo allenfalls soziale Arbeit auch neu definiert und da drinnen könnte ja man wieder triggern, zum sagen, und genau da ist es. Oder? Dort drinnen könnte ich jetzt mit meinem Verständnis oder mit dem, wie ich mich ausrichte, wiederfinden. Bin ich da mit dieser Betrachtungsweise jetzt aus Sicht von dir als Experte, wo sich jetzt auch vertieft, wie man sagt, falsch oder trifft's?
Also ich würde dir sofort zustimmen, dass es dann eine riesige Transformation erstmal in Gang ist. Ja, und dass natürlich jetzt andere Stellen dadurch gegeben sind, die für Männer auch zugänglich sind. Und ich würde vielleicht erstmal umdrehen und aus der Adressatenperspektive schauen. Ja, die Internetberatung ist für viele Männer ein Segen, weil sie sich eben nicht an den Beratungstisch setzen müssen, weil sie eben das regulieren können, wann sie es machen, wie sie es machen, etc. pp. Also man schafft auch eine neue Erreichbarkeit über diese digitalen Medien. Und gleichzeitig denke ich, wie du sagst, schafft man eigentlich auch neue zugängliche Möglichkeiten, weil ohne jetzt diese technische Affinität wieder zu überhöhen, aber es ist natürlich etwas, was ein Bestandteil werden wird. Also der Einsatz von digitalen Medien, perspektivisch auch hoffentlich auch sorgsam von KI, wird ein Bestandteil werden, auch mit dem sich die soziale Arbeit auseinandersetzen muss. Und das schafft auch Zugänge, wieder neue Zugänge, wo man wieder eben etwas neuen Part hat von dem Allrounder. Es ist nicht mehr nur Fußballspielen, sondern es ist auch Social Media oder Digitalisierung, die man da mitbringen muss. Ja, also das finde ich, das eröffnet auch wieder neue Räume. Und da könnte man auch sehr viel stärker auch mit werben, wenn man jetzt wiederum für soziale Arbeit wirbt. Dass soziale Arbeit eben nicht nur eben am Menschen ist, sondern soziale Arbeit auch zunehmend auch in der Digitalisierung eine wesentliche Herausforderung sieht.
Erlebst du auch Rolle Diffusionen bei Männern? Oder jetzt so im Zusammenhang einfach auch, wo die digitale Welt einfach auch andere
Zugspunkte schafft. Also ich glaube, da muss ich sagen, also ich finde, die Männer sind heute permanent in Rollendiffusion. Also das ist sozusagen, weil die Verunsicherung, was immer noch richtig und falsch ist, was man sagen kann, was man nicht sagen kann, das ist, glaube ich, sehr hoch. Was so ein bisschen fehlt, ist so Angebote, wie man das produktiv nutzen kann oder wo dass es auch ein Entwicklungspotenzial hat. Also ich finde, Verunsicherung finde ich erstmal per se nichts Schlechtes. Das finde ich sogar was Wichtiges. Aber dass es Angebote gibt, was man entwickeln kann, wohin man sich entwickeln kann, das ist sowas, wo ich sage, da ist zu wenig da. Und bezogen auf deine Frage mit der Pornografie oder sowas, da bin ich mir gar nicht sicher. Also ich glaube, ja, das ist viel mehr, das ist auch viel leichter zugänglich. Aber ich glaube, dass fast jede jungen Generation irgendwie einen Zugang zu Pornografie hatte. Nicht so erleichtert, aber dieses Bild von Pornografie, dass das immer jetzt alles erreichbar war und früher war das nicht da, das würde ich widersprechen. Da gab es auch Zeitungen, die man irgendwie rumgegeben hat oder sonst irgendwas. Also und manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist fast besser, man hat die Erreichbarkeit, als wenn es so ein Mythos ist. Also der Mythos ist noch viel schlimmer, dass man sagt, das ist, da gibt's irgendwas, was ich gerne kennen würde und das ist so. Und ich glaube, die Pornografie, die könnte man ja eigentlich auch relativ eben auch wieder mit einer hohen Verunsicherung zurücktrennen, wenn ich eben in meinem Alltag was anderes erlebe.
Und es macht Sinn für Jugendliche, für Kinder, für Erwachsene, wo in dem digitalen Transformationsprozess auch drin sind, der unmittelbar erlebt. Eben auch Männer zu haben, die genau solche Themen aufnehmen können.
Ja.
Und daraus raus auch weiterentwickeln und befähigen und können ermöglichen.
Und nicht das Bild nochmal vervielfachen, sondern ein anderes Bild zeichnen. Also genau das meine ich mit der Verunsicherung. Also da eigentlich zu sagen, ja, jetzt habe ich mir jetzt irgendwelche Pornos angeschaut oder Pornos, aber ich erlebe sozusagen das Zusammensein in der Wohngruppe, ich erlebe den Sozialpädagogen, Sozialarbeiter ganz anders. Ja. Und das ist ja etwas, wo ich sage, wenn wir was leisten können, dann ist es eine Rollenvielfalt. Also das ist so etwas, was wir anbieten müssen. Wir müssen eine Rollenvielfalt anbieten. Und dass da eine Möglichkeit ist, dass das Gegenüber, Adressaten, Klienten, das nehmen können, was sie gerade im Moment auch für wichtig erachten. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, da eine Vielfalt anzubieten. Und deswegen ist es auch wichtig, da also ja mehr Männer reinzukriegen, die reflexiv sind, aber auch mehr Frauen auch zu haben, die auch, das hört sich jetzt vielleicht salopp an, auch ihren Mann stehen.
Ja. Die Rollenvielfalt hat ja auch mit dem zu tun, wie setzen wir uns mit dem Thema auseinander. Ich habe heute einfach mal so geschaut, was ist publiziert worden. Oder? Und so ganz explizit zu dem Thema finde ich ganz wenig. Also ich habe zwei wirklich in der Bibliothek gefunden. Das Buch, das du rausgegeben hast, Männer in der sozialen Arbeit, Schweizer Einblicke und dann noch Männer und Männlichkeit in der sozialen Arbeit. Oder? Die habe ich mal bei uns in der Bibliothek gefunden. Meine Abschlussfrage an dich, Steve Seiler, und danke vielmals, dass du das Thema uns so näher gebracht hast, ist es eben auch so, dass man sich nicht die Finger verbrennen will, indem ich mich explizit mit Masi auseinandersetze. Mhm. Ich könnte ja da auch in Verdacht kommen. Oder? Ja, ein Bild zu haben, wo jetzt wieder Männer in den Vordergrund setzt und ihren Anspruch
an. Ja. Ich glaube, ich würde fast sagen, das ist was anderes. Also wir haben jetzt vor kurzem auch nochmal ein anderes Buch rausgegeben mit Kollegen. Also Männerforschung in der Schweiz, also das erste, wo man versucht, mal die Männerforschung mal zusammenzuführen. Das war wirklich noch ein schöner Prozess, weil da eben mal nicht irgendwie von hochschulinternen Konkurrenzen geprägt war, sondern von viel auch Kollegialität. Und ich glaube, das ist gar nicht so sehr, das Fingerverbrennen ist, glaube ich, vorbei. Was eher eine Tendenz ist, und da fange ich auch immer sehr stark, ist, darf man sozusagen noch Männlichkeit oder Mann sein oder Geschlecht als eine Kategorie hervorheben, wenn es eigentlich um Intersektionalität, Diversität geht? Und das ist eigentlich so ein Dilemma. Also ich denke, auf der einen Seite ist es unbedingt notwendig, genau da auch drauf hinzugucken und immer wieder auch zu schauen, was ist da denn Spezifika und wie kann man dem auch sozialarbeiterisch begegnen, wie kann man das auch entwickeln, wie kann man da auch Methoden verändern und so weiter. Und gleichzeitig das eben als nicht die Kategorie zu sehen. Ja, weil ich finde, was ich vorhin sagte, also diese wir haben ja eine hohe Heterogenität von Männlichkeiten. Und wir haben beispielsweise jetzt viele Männer, die in Pensionierung kommen, mit migrantischem Hintergrund, ja, also die eigentlich hierher gekommen sind und jetzt in ein Pensionierungsalter kommen. Und wir wissen auch, dass da oftmals diese Familienbande, die man immer denkt, gar nicht da sind, ja. Und das ist so ein Teil, wo ich sage, also da eine gute Balance zu bekriegen, dass es tatsächlich eine spezifische Auseinandersetzung mit Mann, seine Männlichkeit braucht und gleichzeitig das nicht in so eine dogmatische Richtung geschoben zu werden, sondern immer auf eingebettet zu sehen in andere Kontexte, wie Migration beispielsweise. Das ist, glaube ich, eine Kunst und das ist so ein bisschen eine Gefahr, dass man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, da reingeschoben wird und sagt, ja, du bist ja irgendwie ein Männerförderer oder sonst irgendwas oder Männerversteher oder was. Und glaube ich, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, das immer wieder auch offen zu halten. Und das ist nicht so einfach, das offen zu halten auch für die anderen Perspektiven. Und ein großes Thema, was ich glaube, zum Beispiel gesellschaftlich überhaupt nicht erkannt wird, sind alleinlebende ältere Männer. Das ist ein Riesenthema. Die tauchen nicht auf, die sind ausnahmsweise mal nicht sichtbar. Ich weiß gar nicht, wie die Pflege das perspektivisch machen will. Wenn die pflegebedürftig sind und Männer, die da über Jahre und Jahrzehnte alleine gelebt haben, wie man die zum Beispiel betreuen will, begleiten will. Also da sind zum Beispiel Felder, wo ich sagen würde, da lohnt sich genau der Blick wieder, da müssen wir genau eine Spezifika haben. Aber das nicht abzuschließen und auch nicht da irgendwo reingeschoben zu werden, sondern tatsächlich offen zu halten, auch für andere Einflüsse wie Migration etc.
Danke vielmals, Steve.
Danke vielmals,
danke dass für du das Gespräch. Auch das Thema geöffnet hast, oder? Ja. Offen sein. Ich glaube, wir nehmen ganz sicher mit, dass die Auseinandersetzung mit unseren Rollen, mit unseren Aufgaben und kombiniert dann mit Anspruchsgruppen und ihren Bedürfnissen ganz zentral ist. Danke vielmals, dass du bei uns
Gast warst. Ja, danke, dass ihr sein durfte. Dankeschön.
Das war das Fachgespräch von der Ost, Departement Soziale Arbeit. Ihr findet die Fachgespräche auf dem YouTube-Kanal und ihr könnt es dort auch abonnieren, wenn ihr am nächsten Fachgespräch folgen könnt. Ihr könnt es auch als Podcast hören auf Apple Podcast und auf Spotify und auch dort abonnieren für das nächste Fachgespräch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.